Beobachtung heute. Und vielleicht ist euch aufgefallen, da hat es auch eine Verschiebung gegeben. Ich hänge es mal kurz hier dran. Sowas wäre dann auch aufgefallen und schnell gelöst, weil das hätte man sofort gesehen. Der Gemeindebrief war schon gedruckt, von daher gab es da eine Änderung. Wir haben heute den Text aus 1. Petrus 4, die Verse 12 bis zum Schluss. Das macht der Jochen, der wird uns auch gleich den Text dazu lesen. Daraus ergibt sich dann, dass wir in zwei Wochen, am 21.07. betrachten wir dann das Kapitel 5, 1 bis 11 und auch ja, die Verse 12 bis 14, die Grüße und Segenswünsche, nehmen wir noch mit dabei. Dann könnt ihr euch das schon mal vormerken. Ja, Jochen, ich würde gerne an dich übergeben. Ich wünsche dir, dass du uns das weitergibst, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und im Anschluss geben wir noch ein bisschen Zeit, sich anzuschließen. Der Günther hat mich schon ermahnt, ich soll das bloß sagen, damit er seine Zeit bekommt.
Ja, ihr seht schon mal den Text. Vielleicht noch zwei Sätze vorab zu dem Thema Church Tools. Ich glaube, was noch wichtig ist und was wir sagen müssen, in der Firma sagt man Single Source of Truth, das wird Church Tools. Also die einzige Wahrheit, in der dann alles drinsteht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir dann diese ganze Zettelwirtschaft, sonstiges, was irgendwo noch vielleicht in der Gemeinde eine Funktion hat, wollen wir versuchen, mit den Church Tools abzulösen. Und deswegen wird das dann natürlich nach einer gewissen Übergangszeit dann das Tool werden, in dem ihr dann alles hoffentlich finden werdet. Zum Text. 1. Petrus 4, Abvers 12. Ich habe mal zwei Übersetzungen nebeneinander gestellt. Ich lese mal die rechte, die ist überschrieben mit Bewährungsproben und ihr seht, links ist es überschrieben vom Ausharren in der Verfolgung. Abvers 12. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste, denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Etwas anders wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft Glauben zu schenken. Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Mensch ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so das Gefühl, je weiter wir in diesen ersten Petrusbrief einsteigen, desto schwieriger werden die Texte. Und das Kapitel 5 wird dann die Krönung des Ganzen werden. Da bin ich ja schon sehr gespannt. 1. Petrus 4, 12 bis 19, ich habe es mal überschrieben, Christen leben in schwierigen Zeiten. Man könnte auch sagen, in konfliktreichen Zeiten, also in Zeiten, die nicht so ganz einfach sind. Und hier finden wir jetzt die Orientierung, wie wir in diesen schwierigen Zeiten umgehen sollen miteinander und was wir tun sollen und was wichtig ist. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wir sind im Jahr 2024. Wer von euch glaubt, dass wir in einer schwierigen Zeit leben? Zwei. Alle anderen nicht. Da will ich nochmal anders fragen. Wer glaubt denn, dass wir in einer konfliktreichen Zeit leben? Ah, es sind schon ein paar mehr. Jetzt sagen wir mal, schwierig und Konflikt wäre das Gleiche. Also wir glauben schon, dass wir doch in etwas schwierigen Zeiten leben. Was macht das denn aus? Sind diese schwierigen Zeiten jetzt im privaten Leben? Ist das vielleicht eine Krankheit? Ist das vielleicht Arbeitslosigkeit, Schwierigkeiten in der Schule etc.? Sind diese Schwierigkeiten vielleicht auch Schwierigkeiten, weil wir Christen sind? Merken wir das auch? Oder sind es vielleicht auch Schwierigkeiten, die wir innerhalb der Gemeinde haben? Ich würde mit diesem Text mal ganz klassisch von oben nach unten vorgehen, also mit dem Vers 12 anfangen. In einer anderen Übersetzung heißt es auch Hitze oder Feuer am Anfang. Also der linke Text, ich lese ihn nochmal kurz, heißt: Ihr Lieben, lasst euch nicht durch die Hitze oder auch Feuer befremden. Ja, generell gilt doch, wir möchten doch eigentlich gar keine Schwierigkeiten haben. Wir wünschen uns doch, dass unser Leben möglichst ohne Probleme verläuft, dass alles gut klappt, dass wir jeden Morgen gesund aufstehen, dass es ein toller Tag wird und dass wir uns abends wieder ganz gesund und gemütlich ins Bett legen können. Und oft hat man das Gefühl, zumindest mir geht es so, dass wir doch zu der Meinung neigen, wenn wir Christ sind, dann wird uns Jesus schon zu einem problemfreien Leben verhelfen. Und wenn wir dann Druck, Widerstand, Kritik, Benachteiligungen erleben, dann kommt doch oft das Gefühl auf, das kann doch gar nicht sein. Ja, wie kommt das? Ich bin doch Christ. Wieso passiert mir sowas? Und hier schreibt Petrus, das ist eben nichts Besonderes. Das ist nichts Fremdes für uns Christen und das ist keine Ausnahme. Das ist die normale Reibungshitze, die wir haben im Leben. Es ist eben wirklich nicht die Ausnahme. Das kommt sehr, sehr häufig in dem Text vor und wir kommen da noch öfters drauf zurück. Und er schreibt das schon ganz am Anfang in Kapitel 4, nämlich Vers 4. Da schreibt er, das befremdet sie, also die Menschen, die keine Christen sind, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern, aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Also gerade am Anfang des Kapitels 4 weist er schon darauf hin, dass die Menschen Rechenschaft abgeben müssen und dass gerichtet wird, die Lebenden und die Toten. Und diese Reibungshitze, diese Hitze, die uns da widerfährt, die hat sogar eine positive Wirkung. Also das wird hier positiv dargestellt. Unser Leben wird also quasi geläutert werden, wie das bei Edelmetallen der Fall ist. Da werden dann die dreckigen Bestandteile von dem reinen Metall geschieden. Ja, es ist wie ein Testfeuer und das sagt uns dieser Vers 12, es brennt zu eurer Versuchung. Und man könnte, und jetzt gehen wir mal bitte auf die Folie 2, sogar aus zwei Gründen sagen, dass wir uns darüber freuen dürfen. Das ist ja gerade das Gegenteil, nämlich erstens wird dadurch unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus nicht in Frage gestellt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sondern dass die Gemeinschaft mit Jesus Christus wird bestätigt. Und so heißt es in dem Text, freut euch, dass ihr mit Christus leidet, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Das ist doch ein starker Grund zur Freude. Und zweitens, und das ist der zweite Grund, wird dadurch uns Hoffnung und Vorfreude auf die zukünftige Herrlichkeit, auf das zukünftige Zusammensein mit Jesus Christus gestärkt. Da heißt es, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Und der Apostel Paulus schreibt es in Timotheus, in 2. Timotheus 2, Vers 12, genauso oder so ähnlich. Er drückt das so aus: Wenn wir mit Christus leiden, werden wir auch mit ihm regieren. Und die Frage für uns heute ist auch, können wir das so annehmen? Ja, viele von uns haben sich daran gewöhnt, dass wir in Freiheit leben, dass wir Religionsfreiheit haben, dass wir einen gewissen Wohlstand haben, dass wir eine hohe medizinische Versorgung haben. Wir sind gewöhnt an ein bequemes Leben. Und Petrus sagt den Christen hier, erschreckt nicht, wenn euch auch mal der Wind scharf ins Gesicht bläst. Wir müssen also neu lernen, und das merken wir vielleicht in Deutschland auch in den letzten Jahren ein Stück weit neu, dass das eben nichts Besonderes ist, nichts Fremdes ist, sondern dass es normal ist, dass uns der Wind ins Gesicht weht und dass wir Gegenwind bekommen. Und das ist zur Läuterung unseres Glaubens und unseres Lebens nötig und hilfreich. Von wo kommt denn jetzt dieses Feuer? Ich habe es eben schon mal gesagt. Es kommt oft von außerhalb der Gemeinde. Es kommt im Alltag vor, in der Schule, in der Arbeit, im Freundeskreis vielleicht. Es kommt auch in der Gemeinde vor. Und es ist auch nichts Ungewöhnliches. Wenn ihr in die Bibel schaut, da werdet ihr im Neuen Testament viele Briefe von Paulus finden. Und worum geht es oftmals in diesen Briefen? Paulus schreibt an Gemeinden, um sie ein Stück weit zurechtzuweisen. Er schreibt an Gemeinden, die ein Problem haben, die ein Problem vielleicht mit der Lehre haben, die ein Problem untereinander haben, und er weist sie zurecht, aber er ermutigt sie auch und ermutigt sie vor allen Dingen darin, sich wieder auf den Kern zu fokussieren. Und der Kern ist Jesus Christus. Und jetzt geht es in unserem Text weiter mit einem eigentlich ganz bekannten Vers, den ja sofort jeder von euch wahrscheinlich erkennt. Denn wenn es da heißt, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens willen in Vers 14, dann greift ja Petrus hier ein sehr bekanntes Wort aus den Seligpreisungen auf. Also, wir lesen mal Matthäus 5, die Verse 11 bis 12. Da heißt es, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Normalerweise, wenn wir verfolgt werden und wenn wir solche Themen lesen, die vielleicht in diesen Zeitschriften und Flyern von Open Doors sind, dann denken wir doch das Gegenteil. Dann denken wir doch nicht an herzlichen Glückwunsch, sondern dann denken wir doch eher an herzliches Beileid. Ja, die Menschen werden verfolgt. Und Petrus sagt hier genau das Gegenteil. Er sagt eigentlich, das ist eine Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Denn wörtlich heißt es nämlich, glücklich zu preisen seid ihr. Das ist das Wort, was im Urtext da steht. Also herzlichen Glückwunsch, wenn ihr verfolgt werdet. Ist das nicht übertrieben? Ich meine, wir drücken doch eigentlich den Christen, die verfolgt werden, unser Mitleid aus. Und das ist doch eigentlich auch viel angemessener. Aber Jesus und der Apostel Petrus sagen hier, nein, im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr verfolgt werdet, es lohnt sich. Und wegen Jesus beschimpft zu werden, das ist kein Spaß. Also ich bekomme regelmäßig die Mitteilung von Open Doors, lest das mal, wie es den Leuten geht in den Ländern, die verfolgt werden. Das ist überhaupt kein Spaß. Und da geht es wirklich ums blanke Leben. Und es geht nicht immer nur um Beleidigung, die könnte man sicherlich auch noch aushalten. Aber die Christen, denen wird ja sozusagen die Daseinsberechtigung in der Gesellschaft abgesprochen. Und das ist eigentlich auch nichts Neues. Das passiert natürlich in den Ländern, über die Open Doors berichtet, aber das passiert auch zum Teil in den westlichen Ländern. Ja, also Diskussion über fundamentalistischen Glauben, was ist das, wer ist da drunter und so weiter, ist nicht so weit hergeholt. Und ich gehe mal 2000 Jahre zurück, da war das nämlich nichts anderes. Es gibt einen römischen Geschichtsschreiber namens Tacitus. Und der hat in seinen Annalen beschrieben, wie Nero damals die Christen verfolgt hat. Und ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Thema, dass Nero Rom in Brand gesteckt hat. Das war im Jahre 64 nach Christus. Und Nero hat den Christen in die Schuhe geschoben. Und es gibt einen ganz bekannten Film, der heißt Quo Vadis. Ich weiß nicht, wer den schon mal gesehen hat in früheren Zeiten. Da spielt Peter Ustinov De Nero und ich finde, er spielt den einfach genial. Ja? Also ich habe eine Szene immer noch im Kopf, wo er dann sagt und reicht mir die Tränenvase und er schaut auf die brennende Stadt und bekommt dann so eine kleine Amphore gereicht und drückt dann eine Träne raus, weil die Stadt brennt. Also gut, es geht darum, dass die Christen jetzt eben angeklagt werden. Und sie werden beschuldigt, die Stadt in Brand gelegt zu haben. Aber Tacitus schreibt hier viel mehr. Er schreibt, die eigentliche Anklage lautet Odium Genaris Humani. Für die Lateiner unter euch, das heißt Hass auf das Menschengeschlecht. Also die Christen wurden nicht nur angeklagt, weil sie angeblich die Stadt in Brand gestellt haben, sondern sie wurden angeklagt wegen des Hasses auf das Menschengeschlecht. Und jetzt fragt man sich natürlich, wieso? Was haben die denn gemacht? Und sie haben, so lautet die Anklage, die Menschen insofern schlecht gemacht, weil die Christen haben behauptet, dass alle Menschen Sünder und Rebellen gegen Gott sind und dass sie nur durch Jesus vor Gottes Verurteilung zur ewigen Verdammnis gerettet werden können. Das wurde damals als Anklage weitergegeben. Können wir uns das vorstellen? Also das, was wir als Grundlage des Glaubens heute weitergeben, war damals die Hauptanklage. Und wie ist das denn heute bei uns? Wird dieser Vorwurf heute auch noch gegen uns erhoben? Wenn wir in die moderne Philosophie gehen, dann ist das gar nicht so weit was anderes. Die moderne Philosophie sagt uns heute, der Mensch im Kern ist gut. Was ihn schlecht macht, sind die Verhältnisse um ihn herum. Vereinfacht dargestellt. Ja. Was sagt denn Jesus dazu? Und wenn wir mal Markus 7, 21 folgende lesen, da sagt Jesus, dass aus dem Herzen des Menschen, aus seinem innersten Zentrum also kommen, ich zähle mal auf, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Waren jetzt, glaube ich, 12. Ich habe es nicht ganz mitgezählt. Das steht in Markus 7, Vers 21. Also nicht die Verhältnisse um ihn herum machen den Menschen schlecht, sondern aus seinem Herzen kommt dieses Schlechte. Und wir verkündigen doch genau die Rettung, dass Jesus allen Menschen diese Rettung bringen will und dass er ans Kreuz gegangen ist und durch sein Werk, was er dort für uns vollbracht hat, nämlich durch sein Sterben und seine Auferstehung, dass die einzige Möglichkeit ist, einmal zu Gott zu kommen. Und die Menschen heute fassen, oder viele davon fassen das doch alles als selbstgerecht auf. Ja, sie erkennen das auch nicht an. Und viele sagen ja auch und erweitern diese Philosophie jetzt und sagen, wir sind doch selbstbestimmte Menschen. Wir lassen uns doch nicht irgendwelche fremden Mächte und sei es irgendein Gott selbstbestimmen, fremdbestimmen und so weiter. Ja, und das wird ganz deutlich am Anfang und am Ende eines Lebens. Und ich mache da mal zwei Beispiele zu. Wo haben wir denn die Kontroversen in der Diskussion? Am Anfang des Lebens geht es um Abtreibung. Der Mensch will entscheiden, ob er ein Kind behält oder nicht. Ja, am Ende des Lebens geht es um Beihilfe zum Selbstmord, möchte ich es mal nennen. Also es gibt Leute, die möchten dann aus dem Leben scheiden oder andere sollen ihnen helfen, aus dem Leben zu scheiden und so weiter. Wir wollen selbst bestimmen, wann wir das tun. Wir wollen selbst bestimmen, wer auf die Welt kommt. Wir wollen selbst bestimmen, wer diese Welt verlässt. Und dann gibt es noch das Leben, was zwischen Geburt und zwischen Tod liegt. Und auch hier beanspruchen wir Menschen oftmals diese Selbstbestimmung. Wie gehen wir denn mit Gottes Geboten um? Ich mache ein Beispiel. Wir hören viele, die derzeit protestieren, wenn wir sagen, dass ein Gebot Gottes lautet, dass eben eine Beziehung oder Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau als Sünde bezeichnet wird. Was sagt denn die Bibel weiter? Paulus schreibt in 1. Korinther 6, die Verse 9 folgende. Und da heißt es, ich zitiere jetzt mal, sagt Gott eindeutig, dass Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Säufer, Lästerer, Räuber vom Reich Gottes ausgeschlossen sind. Eine klare Botschaft, die sind ausgeschlossen. Die haben keine Chance, in das Reich Gottes zu kommen. Es sei denn, sie kehren um. Also alle sind herzlich eingeladen, die Vergebung der Sünden zu erbitten und zu empfangen und in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu beginnen und nach den Geboten Gottes zu leben. Also, wenn wir beschimpft und wenn wir abgestraft werden, weil wir dieses Evangelium von Jesus Christus verkündigen, dann können wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und wie gehen wir heute mit dieser heilsbringenden Botschaft um? Geht es uns genauso wie eben dargestellt? Verkündigen wir dieses Wort Gottes noch? Sind wir ein Zeugnis in der Welt? Oder passen wir uns ein Stück weit an? Ich habe zwei Beispiele mal mitgebracht, die hatte ich vorletzte Woche in der Gebetsstunde mal gezeigt. Ich will sie einfach mal darstellen und will sie auch nicht groß kommentieren. Das eine Beispiel ist vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln. Nach der Corona-Zeit hat eine Grundschullehrerin in Bayern überlegt, den Kindern eine Freude zu machen. Und sie kauft eine Riesentüte Gummibärchen. Ihr kennt die alle, wo diese kleinen Packs nochmal drin sind, also Gummibärchen in Gummibärchen. Ja, und verteilt die jetzt. Geht also durch die Reihen, es sind insgesamt 25 Kinder. Jedes Kind darf reingreifen und darf sich einen kleinen Pack Gummibärchen nehmen. Und als sie dann wieder zurückkommt, macht sie sich Gedanken und ihr ist etwas aufgefallen. Und sie schreibt dann auf, wie viel von diesen 25 Kindern haben reingegriffen und haben Danke gesagt? Das könnt ihr mal überlegen. Hat einer eine Idee, eine Zahl? 5? 2? Nein, es waren 3. 3 von 25 Kinder haben Danke gesagt. Und die Lehrerin nimmt das mit und auf dem nächsten Elternabend sagt sie das mal so den Eltern und hinterfragt das ein Stück weit, sagt, ich habe Gummibärchen verteilt, also mir ist da aufgefallen, nur 3 von 25 haben Danke gesagt. Und die Antwort, die überwiegende Antwort, muss man dazu sagen, der Eltern war, das ist heute so. Also man muss nicht mehr Danke sagen, ja, die Zeiten haben sich geändert, das ist heute so. Ein zweites Beispiel aus einer Kirche in Norddeutschland. Nach der Corona-Zeit hat die evangelisch-methodistische Kirche überlegt, sie wollten gerne mal Zelttage in Norddeutschland wieder aufleben lassen. Und über diese beschriebene Idee konnte man dann lesen im Internet, es sollten Zeltabende werden, bei denen es keine Predigt gibt und auch keinen Aufruf zur Entscheidung. Wir wollen nur von Erfahrungen erzählen, nicht bekehren und nicht missionieren. Grund, das wollen die Leute heute nicht mehr hören. Wenn wir das also machen, dann kommt keiner und dann bringt es uns sowieso nichts. Ja? Und jetzt überlegen wir mal, die schaffen hier gerade die Mission, die schaffen also quasi ihre Kirche ab. Sie wollen keine Predigt und keinen Aufruf zur Entscheidung, sondern nur Erfahrung erzählen. Also das Haupt, was wir tun sollen, nämlich Mission, wird hier radikal gestrichen. Ja? Ich will das auch nicht weiter kommentieren. Aber das sind so zwei Beispiele, die, glaube ich, deutlich machen, wie ich mit dem Wort Gottes umgehe. Und wenn ich dann hier Petrus dagegen stelle, der sagt, freut euch doch, wenn ihr verfolgt werdet. Und dann eine Kirche sehe, in dem Falle, die eigentlich sagt, nee, also bevor ich mich hier auf Diskussionen einlasse, dann mache ich das lieber gar nicht. Ja? Dann ist das eigentlich genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Gehen wir noch kurz auf die anderen Verse ein, Vers 15 und 16. Wir werden da, sagt uns Petrus, nicht nur wegen unserer Kernbotschaft, wegen unseres Glaubens angegriffen, sondern auch wegen, in Anführungszeichen, ganz normaler Dinge. Also, gut, ganz normal ist jetzt Mörder nicht, aber Dieb oder Übeltäter oder einer, der ein fremdes Amt greift, was Petrus hiermit meint, habe ich nicht rausfinden können. Vielleicht hat es ja jemand von euch eruieren können, was das ist. Und so heißt es in Vers 16, leidet er aber sein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Also die Welt wird fündig bei uns auch mit ganz normalen Themen. Wenn wir in die letzten Jahre so schauen, in allen Konfessionen, Freikirchen, auch in allen evangelikalen Organisationen, gibt es doch ganz in Anführungszeichen normale Verbrechen wie sexuellen Missbrauch oder aber finanzielle Betrügereien und oder mehr. Ich lese gerade ein Buch von Olaf Latzel. Wer ihn kennt, der kommt aus dem Siegerland, ist Pastor in einer kleinen Gemeinde in Bremen. Und der hat eine sehr scharfe Formulierungsaussprache. Also wer den hört und wer den liest, der weiß, also da geht's zur Sache. Ja. Da ist also nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern klare Botschaft. Und Olaf Latzel hat wegen dieser klaren Botschaft natürlich auch sehr, sehr viele Anfeindungen und hat auch schon vor Gericht gestanden. Und Olaf Latzel hat beispielsweise sich für einige Formulierungen, die er gebraucht hat, entschuldigt. Und trotzdem distanzieren sich viele Christen von ihm und sagen, das ist nicht die Verkündigung, die wir von dem Wort Gottes gewöhnt sind und das wollen wir nicht haben. Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn bei Jesus gewesen? Hat er sich auch entschuldigt? Wisst ihr, wie Jesus seine damaligen religiösen Gegner, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie er die genannt hat? Narren, Heuchler, Schlangen, Otternbrut, das ist Matthäus 23. In Johannes 8 nennt er sie sogar Kinder des Teufels. Und Paulus beispielsweise nennt sie in Philipper 3, Vers 2 Hunde. Ja, heute stehe ich da mit einem Bein im Knast, wenn ich das sage. Ja, also Jesus hat hier viel, viel schärfer formuliert, als vielleicht ein Olaf Latzel das formuliert hat. Und er hat sich nicht entschuldigt. Und Jesus hat uns mit klarer Ansage gewarnt. Er sagt uns ja, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und dann gibt es noch einen entscheidenden Hinweis. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und diese zweite Aussage, die gibt uns ja zu denken. Klug, aber ohne falsch. Ja? Aber wir werden da, glaube ich, keine Lösung finden, wenn wir uns nicht diesen Text weiter anschauen. Und dann sagt Jesus, und fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10. Ja, wir gehen mal noch bitte eine Folie weiter. Zusammengefasst heißt das, Schweigen oder falsches Schweigen oder feiges Schweigen und Wegducken ist eben nicht klug wie die Schlangen und ist eben nicht ohne falsch wie die Tauben. Am öffentlichen Bekenntnis zu Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, da entscheidet sich letztlich alles. Und dann geht es noch in die letzten drei Verse, die vielleicht, wenn man das so sagen kann, die wichtigsten sind in diesem Text. Das größte Gewicht liegt auf diesen drei Versen im Kapitel 4. Denn die Zeit ist da, da das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seele anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. In der ganzen Bibel finden wir von vorne bis hinten Gerichte. Die finden wir im Alten Testament, die finden wir im Neuen Testament, die finden wir an den Völkern, am Bundesvolk Israel, die finden wir auch an seiner Gemeinde und letztendlich, wenn wir in die Offenbarung gehen, auch im Weltgericht Gottes am Ende der Geschichte. Und die Geschichten und die ganzen Kriege, Nöte, Hungersnöte und so weiter, das ist schon schlimm genug. Wir haben Naturkatastrophen, und wir lesen hier eine besonders schlimme Form des Gerichtes, ist auch da, dass Gott Regierungen der ganzen Völker den Zornesbecher, so heißt es wirklich, und den Taumelkelch zu trinken gibt. Und ich zitiere mal Jesaja 25, damit wir auch mal sehen, wie sich das Ganze auch hier zusammenfügt. Da heißt es, denn so sprach der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zornes aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Dass sie trinken, taumeln und toll werden von dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Das sagt Gott hier zu Jeremia. Und das Gericht Gottes, das beginnt am Haus Gottes, das beginnt an seinem Volk, das beginnt an seiner Kirche, an seinen Gemeinden. Und wir lesen das im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Und ein ganz klassisches Beispiel im Neuen Testament ist ja die Geschichte über Hananias und Sapphira. Gott tötet hier an der Stelle wegen einer geringfügigen Unehrlichkeit, so möchte ich es mal beschreiben, in einer Spendensache, zwei Menschen. Und wenn der Heilige Geist des Heiligen Gottes wirkt, dann duldet er eben keine Lügen. Die Geschichte kennt ihr alle aus Apostelgeschichte 5, ja. Und das Gericht Gottes über seine Gemeinde dient der Zurechtweisung. Sie bewirken ein Erschrecken vor Gottes Herrlichkeit und sie rufen zur Umkehr. Und selbstverständlich können wir jetzt überlegen, ob auch die letzten Jahre der Corona-Seuche ein Gericht Gottes war. Man muss zumindest mal sagen, wir als Gemeinden wurden ziemlich eingeschränkt. Ja. Wir hatten teilweise keine Gottesdienste, wir konnten vielleicht auch teilweise nur mit einigen wenigen hier sitzen. Wir hatten Masken auf und haben dafür aber auch neue technische Errungenschaften erreicht. Wir konnten die Menschen zu Hause erreichen und ich habe im Internet gelesen, was das Ganze bedeutet und ich möchte euch diesen Satz mal weitergeben, denn die Frage ist ja immer, was braucht denn der Mensch? Braucht er Nähe oder braucht er Distanz? Und das war ja auch ein Thema bei Corona. Aber ich glaube, dass die Menschen sind einfach Menschen, die leben mit ihrem Körper und die leben mit ihrer Seele. Und die leben nicht nur virtuell. Ja. Und da gab es eine Phrase, die da heißt, soziale Distanz ist die neue Form der Nächstenliebe. Soziale Distanz ist die neue Form der Nächstenliebe. Das ist das, was dort gepredigt wurde. Also, in solchen Zeiten des Gerichtes sollen wir nicht mit den Fingern auf anderen sagen. Es ist nicht angesagt, sich über die Bösen und die Bösen in der Welt zu entrüsten. Wir haben genug, vor der eigenen Tür zu kehren, sagt uns Petrus, und Gott schreibt das in der Offenbarung. Da lesen wir ja in Kapitel 2 und 3 sind ja die, ja, ich möchte fast sagen, berühmten 7 Sendschreiben an der Gemeinde. Und diese Sendschreiben, die dann an die Gemeinden gerichtet sind, die sind erstens voller Trost, die sind aber auch voller Drohungen und die sind auch mit Bußaufrufen. Und jeder Brief endet mit dem gleichen Satz. Kennt ihr den Satz? Jeder Brief der Sendschreiben endet mit dem gleichen Satz. Und der Satz heißt: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Alle 7 Sendschreiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und was sollen wir denn hören? Ich habe einfach mal ein paar Dinge aufgeschrieben und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Wir sollen hören, wo sind denn unsere blinden Flecken, wo sind unsere unerkannten Sünden, wo herrschen bei uns Heuchelei und Lüge, wo wird Habgier und Geiz getarnt als Sparsamkeit, wo legen wir anderen Lasten auf, die wir selber nicht tragen können, wo verwechseln wir Gewohnheiten und Traditionen mit Gottes Willen, wie er in der Heiligen Schrift offenbart ist, wo geschieht Machtmissbrauch und so weiter und so weiter. Wir könnten das hier, glaube ich, beliebig ausdehnen. Und ich habe es eben schon mal gelesen, Jesus sagt eben, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden in das Himmelreich kommen. Und der Apostel Petrus, der sagt eben in diesem Vers 19, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als den treuen Schöpfer und Gutes tun. Und das ist dann der entscheidende Vers, was wir tun sollen, was wir auch aufgetragen bekommen von Petrus heute. Und ich darf bitten, dass sich noch jemand anschließt.
Ich habe mir mal erlaubt, den ersten Petrusbrief, den wir jetzt bearbeiten, vom Kapitel 1 bis Kapitel 4 mal ganz dünn weiterzugeben. Die Wortbetrachtung, die ist ja biblisch gesehen wichtig für Leute, die auf dem Weg sind und die auch begreifen lernen, um was es hier überhaupt geht. Und Gottes Wort ist nun mal für jeden Menschen zuständig, es aufzunehmen, es zu lernen und umzusetzen. Und wer damit Schwierigkeiten hat, der muss aufpassen, dass er keine Fehler macht irgendwie, wenn er was weitergeben kann. So. Wir haben nun den Auftrag, der Gemeinde die biblische Wahrheit weiterzugeben. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Gedanken weitergeben. Wir haben im Kapitel 1, da heißt es, dass die Gläubigen eine Hoffnung haben und eine herrliche Zukunft haben, wenn sie auf dem Weg des Herrn bleiben. Das sagt uns, erlöste Menschen dürfen quasi im Jubel ausbrechen, weil sie ihren Lebensretter Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben. Und weil sie wissen, dass der große Tag des wiederkommenden Herrn nahe ist. Das heißt, wir sollen uns bis zu seiner Wiederkehr mit ihm beschäftigen und versuchen, seine Gebote so einzuhalten, wie es menschlich möglich ist. Denn wir stehen unter seinem göttlichen Schutz. In Kapitel 2 lesen wir von lebendigen Steinen, die als Herausgerufene für Gott zurechtgemacht sind. Das sind die, die ihr Leben Gott übergeben haben. und wir sollten für ihn zur Verfügung stehen. Kapitel 2, Vers 9 steht: Ihr seid von Gott Ausgewählte, ein ausgewähltes Geschlecht, die seine Taten verkünden sollen. Und in Kapitel 2, Vers 18 steht nochmal: Stellt euch also eurem Herrn zur Verfügung und gebt Zeugnis weiter, so wie das Petrus von uns, wie es Petrus verkündigt hat. Solltet ihr zwar Leiden erdulden, obwohl ihr im Recht seid, dann hat Gott auch Freude an euch, weil ihr es auf euch nehmt. Denn auch unser Herr hatte jede Menge Anfeindungen, die bis zu seinem Tod am Kreuz anhielten. In Kapitel 3 von 1 bis 7 steht: Da wird unser christliches Verhalten in unseren Familien angesprochen. Zuerst waren die Frauen angesprochen. Da lesen wir: Ihr Frauen seid untertan euren Männern. Und Gott sagt ihr zu: Ihr Frauen, ihr seid euren Männern ein kostbares Juwel, die Gott uns Männern zur Seite gestellt hat. So sollte man sie auch behandeln. Also, ihr Männer, ehrt eure Frauen und zeigt Mitgefühl zueinander. In Kapitel 3, Vers 8, da steht: Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern, die dem Herrn treu ergeben sind. Seid also weiterhin freundlich und nett zueinander und vergeltet nicht Gutes mit Bösem. Segne die, die euch fluchen. Segne die, die euch nicht mögen. Und bete für sie, dass sie sich vielleicht wenden und euch Gutes tun können. Kapitel 3, Vers 12 lesen wir: Der Herr achtet auf die Frommen, auf seine Kinder, auf seine geliebten Kinder. Und er gibt auch Antworten auf ihre Bitten. Vers 15 hänge ich noch hinten dran. Behaltet Christus in eurem Herzen. Er hat für euch viel getan. Ich erkenne hieraus, dass der Herr Jesus uns ganz dicht auf den Fersen ist und uns einen Ausweg und uns Anweisungen gibt über unser weltliches Verhalten. Das heißt, wir sollen ihn bittend anrufen und er wird uns auch Antwort zukommen lassen, wenn er es für richtig hält. Und wenn wir Christus in unserem Herzen ehren, Vers 15, Kapitel 3, dann ist halt unser Auftrag, unseren Herrn furchtlos zu bekennen und sein Wort liebevoll in irgendeiner Weise den Menschen, den unbekehrten Menschen weiterzugeben, damit sie vielleicht auf den Weg kommen. Und das Kapitel 4, Vers 19, spricht von einem neuen Leben in Christus. Das neue Leben in Christus haben nur Menschen, die sich mit ihm solidarisiert haben, die ihn im Herzen aufgenommen haben, die umgekehrt sind, und haben ihn ins Herz hineingelassen. Seien wir durch unsere Umkehr zu Jesus und dieser in dieser seiner Welt genauso verfolgt werden, das müssen wir in Kauf nehmen. Denn unser Herr, der hat genauso und gleich so die Apostel, die haben genauso im Feindesland Ärger bekommen wie wir heute. Aber die Schrift, die sagt uns, so wie der Jochen das schon mal erklärt hat, Anfeindungen gehören zu unserem gläubigen Leben dazu. Denn das, was Jesus gelitten hat, das werden wir wahrscheinlich auch hin und wieder erdulden müssen. Aber trotz all diesen negativen Begegnungen in Feindesland haben wir immer noch die Aufgabe, die Botschaft von der Liebe Jesu weiterzugeben. So, und da ihr jetzt Kapitel 5 das nächste Mal haben, dann lasse ich das weg. Da brauche ich nicht im Vorfeld noch das Kapitel 5, die ersten paar Verse hatte ich mit ausgearbeitet, aber das können wir dann das nächste Mal machen. So, vielen Dank für Ihr Zuhören.